Ich grüße euch. Laufen bis ans Ziel, so habe ich die heutige Predigt genannt. Unseren Glauben können wir mit einem lebenslangen Wettlauf vergleichen. Lasst uns laufen. Es ist ein Lauf mit einem großen, großen Ziel, eines Tages bei Gott zu sein. Wir schauen in die Bibel, 1. Korinther 9, da heißt es: Wisst ihr nicht, dass die, die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber nur einer den Preis gewinnt? Lauft nun so, dass ihr ihn erlangt. Oder Hebräer 12, da heißt es: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Bibel vergleicht also an diesen Stellen unser Glaubensleben mit einem Lauf. Interessanterweise finden wir solch einen Vergleich durchaus in unserer Umgangssprache. Zum Beispiel, wir alle kennen doch den sogenannten Lebenslauf, den wir bei einer Bewerbung abgeben müssen. Und bei so mancher Beerdigung wird es folgendermaßen ausgedrückt: Man spricht davon, er hat seinen Lauf vollendet. Der liebe Gott setzt allerdings noch einen drauf. Er spricht davon, dass wir nicht nur in einen Lauf gestellt sind, sondern in einen Wettlauf. Und dieses Rennen ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf, wenn du so willst, ein Marathon, bei dem Durchhaltevermögen gefragt ist. Er erstreckt sich über das ganze Leben. Leute, es ist uns kein Spaziergang verheißen. Die meisten Menschen sehen im Genuss so ihren Hauptlebenssinn. Aber ist es nicht gerade vielmehr so, das, was uns etwas gekostet hat, für das wir wirklich viel gegeben haben und viel investiert haben, das ist uns doch besonders wichtig und wertvoll geworden. Wir nehmen als Christen an einem großen Lauf teil und unser Ziel ist von unschätzbarem, ewigen Wert. Und der Herr ermutigt uns nun, den guten Kampf des Glaubens zu Ende zu führen, durchzuhalten und nicht aufzugeben, egal was es kostet. Und dieses Rennen ist ein echter Wettkampf mit der sündigen Natur des Menschen und mit geistlichen Mächten. In Wirklichkeit, das ist vielen gar nicht so bewusst, in Wirklichkeit steht ein Christ in einem Kampf. Zum einen ist der Feind, der mich an und in diesem Wettlauf hindern will, in mir selbst. Römer 7 heißt es: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, also im Menschsein irgendwo, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht, gibt Paulus ja ganz ehrlich zu. Oder Galater 5, da heißt es: Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so ihr nicht tut, was ihr wollt. So dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Zum anderen sind da die geistlichen Mächte. Epheser 6, da heißt es: Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und es ist durchaus eine christliche Erfahrung. Sobald wir beginnen, Jesus ernsthaft nachzufolgen, und ich betone hier ganz besonders ernsthaft, sobald wir beginnen, Jesus ernsthaft nachzufolgen, dann haben wir einen persönlichen Feind. Dann erhebt sich eine Macht gegen uns, die alles versucht dran zu setzen, damit Jesus bei uns ausläuft. So mit der Zeit. Und Gott durch uns nur nichts für sein Reich hier auf Erden bewirken kann. Es sind die Mächte der Finsternis. Wie können wir denn nun in unserem Wettlauf, unserem Wettkampf bestehen? Wie können wir denn nun unser großes Ziel auch erreichen? Und hierzu finden wir in den heutigen Versen einige wichtige Tipps. Erstens, da heißt es ja, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Also zuvor werden viele Gläubige aufgezählt, die an Gott festgehalten haben, selbst wenn sie dafür in den Tod gehen mussten, weil sie wussten, dass sie Besseres, unaussprechlich Großes bei Gott erwartet. Wir hatten vor wenigen Jahren einen Referenten von Open Doors bei uns. Das ist eine Organisation, die setzt sich ein für die verfolgten Christen weltweit. Und dieser Referent erzählte uns von 8 christlichen Familien. Die Islamisten zwangen sie unter Androhung des Todes, ihren Glauben an Jesus zu widerrufen. 4 Familien hatten ihren Glauben widerrufen, die anderen 4 nicht und wurden alle umgebracht. Unser Glaube kann auch durch gläubige Menschen um uns herum gestärkt werden. Es gibt solche Menschen, die andere im Glauben stärken, die etwas ausstrahlen, die einen tiefen Glauben haben. Zweitens heißt es ja, wir sollen ablegen. Ablegen, was hindert. Es ist vor Jahren passiert, da war ich im Urlaub und meine Frau und ich gingen spazieren und liefen zufällig an einem Fußballfeld vorbei. Und 2 Fußballmannschaften spielten auf dem Platz in Mönchskutte. Ja, diese langen Gewänder, diese dunklen, schweren Gewänder. Und zudem war es noch unheimlich heiß. Und auch wenn die Zuschauer sich alle köstlich amüsierten, das war natürlich ein besonderes Bild, das so zu sehen, für die Spieler in so einer Montur bei dieser Hitze Fußball zu spielen, das war mehr als anstrengend. Nun, ein Sportler, der in einen Wettlauf, einen Wettkampf tritt, legt alles ab, was ihn im Lauf behindert. Und auch wir dürfen uns fragen, ich frage mich das auch hin und wieder, ich möchte ja da auch sehr ehrlich mit mir selbst umgehen, wir dürfen uns fragen, gibt es Dinge, die mich beschweren oder sogar hindern, Jesus nachzufolgen? Leute, es gibt durchaus Dinge, die sind an sich überhaupt nicht schlecht, können aber eventuell hier und da hinderlich sein, um für Jesus da zu sein. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ich vor lauter Hobbys, nichts gegen Hobbys, ich finde die sogar wichtig, die sind uns gegönnt und ich habe auch einige, dürfen wir haben. Wenn ich aber vor lauter Hobbys überhaupt keine Zeit mehr finde, um mein Leben für Jesus einzusetzen, und Gottesdienst mir auch gar nicht mehr wichtig ist, weil ich habe nur noch mein Hobby, dann gibt es da aber jemanden, der sehr, sehr, sehr traurig darüber ist. Oder nehmen wir die Überbetonung der Arbeit. Nichts gegen Arbeit. Arbeit ist ein Segen. Arbeit ist was ganz Tolles. Wir brauchen Arbeit. Aber es gibt auch so etwas wie eine Überbetonung der Arbeit. Das kann auch mal eine Flucht sein. Und ich habe überhaupt keine Zeit mehr für Gott. Gottesdienst gehen geht auch nicht mehr. Es gibt noch etwas Wichtiges abzulegen. Nämlich meine und deine Sünde. Jede Sünde, die wir nicht zum Herrn bringen, macht uns in gewisser Weise verwundbar. Wie bei der Nibelungensage von Siegfried, dem Drachentöter. Er war unverwundbar, bis auf eine Stelle. Als er im Drachenblut badete, fiel ihm ein Lindenblatt auf den Rücken. Nur wer diese Stelle kannte, konnte ihn töten. Und ähnlich ist es mit unserer Sünde. Und Jesus will uns ja helfen, mit der Sünde fertig zu werden. Und Leute, er schreibt uns auch nicht ab, wenn es bei uns mal wieder nicht geklappt hat. Wenn wir ehrlich sind, jeder von uns versagt doch hier und da. Aber in seiner Liebe weist Jesus uns schon auf unser Lindenblatt hin. Schließlich will er uns heilen von der Sünde. Drittens. Gib nicht auf, niemals. Da heißt es im Text, wir sollen mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Luther, meine ich, hatte ich gelesen, übersetzte Ausdauer mit Geduld. Nur Mut, sagte der Frosch, der in einen Eimer mit Milch gefallen war und strampelte so lange, bis er allerdings erst nach vielen Stunden auf einem Butterberg saß und heraushüpfen konnte. Gib nicht auf. Vor Jahren passiert BVB Dortmund gegen Schalke, 4:0 in Führung. Wie ging es weiter? Die Schalker gaben nicht auf und am Ende stand es 4:4. Das muss man sich mal vorstellen. Die haben nicht aufgegeben. Gib nicht auf. Wenn du von Christen bitter enttäuscht worden bist und du fragst dich, lohnt sich das überhaupt noch zu laufen? Oder du bist von Gott enttäuscht und verstehst nicht, warum Gott das zugelassen hat und willst aus diesem Lauf, aus diesem Rennen aussteigen. Lasst euch auch nicht von den satanischen Stimmen beirren, die euch einflüstern wollen, dass man bei Gott letztlich der Loser ist. Nein. Wie können wir solch versuchter satanischer Einflussnahme widerstehen? Wie kommen wir ans Ziel? Nun, das heißt in der Bibel, indem wir auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Leute, die Blickrichtung ist wichtig. Als ich vor einiger Zeit mit dem Fahrrad am Waldeneysee unterwegs war, kam mir ein Fahrradfahrer entgegen. Der fuhr freihändig. Naja, dachte ich, wunderbar. Aber nicht nur das, der fuhr freihändig und hatte das Handy in der Hand und schaute die ganze Zeit auf sein Handy. Und ich dachte, gleich knallen wir hier zusammen. Manche Autofahrer tippen während der Fahrt eine SMS. Und natürlich schauen die dann nicht nach vorne auf den Verkehr, sondern aufs Handy. Die richtige Blickrichtung ist wichtig bis absolut notwendig. Eine falsche kann mich sogar das Leben kosten, wie bei dem Beispiel während der Autofahrt SMS tippen. Ja? Es ist schon bemerkenswert. Gott hat uns so geschaffen, dass wir immer nur eines anschauen können. Und das, was ich anschaue, das nimmt mich irgendwo ja, gefangen. Das, mitunter hat das Macht über mich. Da bin ich fixiert drauf, auf das, was ich gerade anschaue. Und wenn ich zum Beispiel ständig auf meine Verletzungen schaue, die man mir angetan hat, so verständlich das ist, dann brechen diese Wunden aber auch immer wieder neu auf. Und wenn ich ständig immer nur auf mein Problem schaue, was passiert dann? Dann wird das Problem größer. Es erscheint größer, es bleibt wahrscheinlich gleich groß, aber es erscheint, weil ich ständig drauf schaue, mir immer größer. Und wenn ich ständig auf mein Versagen schaue, komme ich da wohl kaum raus und irgendwann betrachte ich mich wirklich als Loser, Versager, dann denke ich selber so über mich. Ich brauche einen Blickwechsel. Und wir sind nun aufgefordert, vom Wort Gottes auf Jesus zu schauen. Das ist für mich sowieso das Zentrale, auf diesen Jesus zu blicken. Was für uns Christen im Glauben geradezu lebensnotwendig ist, so würde ich es mal fast sagen, ist dieser Blick auf Jesus Christus. Und wenn wir im Glauben, im Vertrauen unseren Blick zu Jesus erheben, dann werden wir erleben, dass anderes um uns herum uns nicht mehr so sehr bestimmt und gefangen nimmt. Meine Verletzungen können auf den Weg der Heilung kommen. Das Gewicht meiner Probleme und Sorgen wird mich nicht mehr so sehr erdrücken. Mein Versagen kann auch eine Ermutigung erfahren. Es ist interessant. Dinge werden auf einmal merkwürdig matt, wenn sie im Lichte der Herrlichkeit und Größe von Jesus erscheinen. Aber Jesus ist auch noch mehr. Er ist ja der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und der mit uns angefangen hat, der will uns auch durchbringen. Und nicht ich bin es, der meinen Glauben vollenden muss, sondern Jesus. Ja, ich muss laufen in der Arena des Lebens, diesen Lebenslauf im Glauben. Aber letztlich bin ich es nicht, der durchhält und den Sieg erringt. Den Sieg hat Gott selbst mit Jesus am Kreuz bereits für mich errungen. Er ist schon errungen. Ich schließe die heutige Predigt mit einigen Worten von Charles Spurgeon. Er hat dazu Folgendes einmal gesagt. Fort und fort ist es das Werk des Heiligen Geistes, unsere Augen von uns ab und auf den Herrn Jesus hinzulenken. Aber Satans Werk läuft dem geradezu entgegen, denn er versucht beständig, uns dahin zu bringen, dass wir auf uns selber sehen statt auf Christus. Darum erwäge. Es ist nicht dein Eingreifen, Ergreifen und Festhalten des Herrn Jesu, was dich errettet. Der Herr Jesus selber ist es. Es ist nicht deine Freude an Christus, was dich selig macht. Christus selber ist es. Es ist nicht einmal der Glaube an den Sohn Gottes, obgleich der Glaube das Mittel ist, sondern es ist Christi Blut und Verdienst. In diesem Sinne, lasst uns laufen, diesen lebenslangen Langstreckenlauf. Lasst uns auf Jesus schauen und letztendlich bringt Jesus uns durch. Tschüss Leute, bis demnächst.